Spring has sprung und es gibt eine neue Folge Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Dazu herzlich willkommen. Herzlich willkommen und hallo gilt auch meinen beiden Mitstreitern von heute. An meiner Seite und mehr Host als Gast steht Fabian Reinholz. Hallo lieber Fabian.
Hallo Martin, grüß dich.
Und zugeschaltet vom anderen Ende der Stadt oder der Welt, wissen wir gar nicht so genau, ist Julia Holterhus. Hallo Julia.
Hallo.
Julia ist Rechtsanwältin und Legal Counsel bei dem Fashion-Retailer Zalando und Julia ist eine gute Bekannte, weil sie in der Vergangenheit auch schon Associate bei uns im Team war und sogar in diesem Podcast schon einmal eine Folge mit aufgenommen hat. Ja, Anlass dieser und auch der nächsten Folge ist der zweite Moderechtstag, der am 21. Mai 2025 in unseren Kanzleiräumen stattfindet. Und bevor wir unsere Gästin vorstellen, Fabian, vielleicht magst du nochmal einen kurzen Satz zum Moderechtstag sagen und dann gehen wir mal ins heutige Thema.
Ich kann gar nicht viel ergänzen. Das Wichtigste hast du schon gesagt. Es ist der zweite Moderechtstag. Das bedeutet, wir haben schon einen hinter uns. Und zwar vor ungefähr einem Jahr haben wir den ersten Moderechtstag gemacht. Auch bei uns in den Kanzleiräumen. Und auch damals war übrigens Julia zu Gast beim Moderechtstag, wie auch dieses Jahr. Was mich sehr, sehr freut, dass sie auch wiedergekommen ist. Das heißt, es scheint zumindest aus ihrer Sicht eine ganz gelungene Veranstaltung gewesen zu sein. Und ja, wir haben da immer sehr, sehr unterschiedliche Farbtupfer gesetzt, was jetzt die juristischen Themen angeht. Also die Themen kommen aus ganz verschiedenen Richtungen, aus dem IP-Recht, aus dem Textilkennzeichnungsrecht oder anderen Rechtsgebieten, die sich mit Labeling beschäftigen. Und ja, also da ist viel Musik drin. Ich kann das sehr empfehlen. 21. Mai um 9 Uhr geht's los in unseren Kanzleiräumen. Das Ganze ist eine Veranstaltung, die auf mehreren Schultern liegt. Also nicht nur eine Veranstaltung unserer Kanzlei, sondern ganz maßgeblich beteiligt ist R&W Fachkonferenzen. Ein Label, das zum Deutschen Fachverlag gehört und die großartige organisatorische Arbeit machen und die Textilwirtschaft ist auch mit beteiligt.
Genau, ja, vielen Dank dafür. Dann würde ich mal überleiten zu unserem heutigen Thema, was ein kleines Snippet oder ein kleines Preview sein soll auf dem Moderechtstag. Julia, ich hatte schon ganz kurz gesagt, dass du jetzt bei Zalando bist. Vielleicht sagst du, bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal einen kurzen Satz zu dir und zu dem, was du da so bei Zalando machst.
Ja, gerne. Also erst einmal danke für die Einladung und freue mich, hier dabei zu sein. Genau, ich bin Legal Counsel im Team, das für Marketing Creative ja, Law zuständig ist. Wir sagen mal kurz fürs Marketing Law. Im Grunde genommen decken wir die ganze rechtliche Beratung ab für Werbekampagnen, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Die Verträge mit den Agenturen, Fotografen, mit den Set-Leuten, Models und so weiter. Dann betreuen wir alle Marketingaktivitäten, Social-Media-Auftritte, Events, beraten aber auch bei den Kollaborationen, die wir mit anderen Designern oder Brands haben. Also auf der rechtlichen Ebene ist das meiste IP-Recht, bisschen Wettbewerbsrecht und vor allen Dingen Bildrechte. Das ist so mein Thema und genau, seit Anfang letzten Jahres betreue ich vor allen Dingen intensiv IP-rechtlich die Aufnahme von bestimmten AI-Tools in unser System. Genau, das ist noch so eine neue Aufgabe, die ich genommen habe.
Und ziemlich nah dran an unserem Thema von heute, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ja.
Nämlich dem Einsatz von KI bei euch und generell im vielleicht im Fashion- oder im Retail-Bereich.
Und nicht nur von heute, sondern eben auch dein Thema auf dem Moderechtstag.
Genau.
Und insofern gibt's da auch eine Brücke zum ersten Moderechtstag im letzten Jahr, wo du das Thema schon vorgestellt hast. Ihr seid jetzt aber innerhalb der letzten 12 Monate sehr viel weiter mit dem Thema. Und dazu wirst du dann sicherlich entsprechende sagen. Und wir können ja auch so ein paar Gesichtspunkte hier schon anschneiden, wobei ich gleich mal vorwegnehme, wir wollen natürlich nicht dein ganzes Referat auf dem Moderechtstag hier in den in dem Podcast schon vorwegnehmen, sondern
ihr müsst trotzdem kommen.
Sondern Leute, kommt bitte zu der Veranstaltung und hört euch Julia an und viele andere spannende Referenten zu spannenden Themen. Aber wir wollen euch hier auch eben so ein bisschen heiß machen für die Veranstaltung. Also du bist in diesem Team mit dem sehr langen Namen. Und kannst du sagen, wie viel seid ihr da eigentlich? Wie viele Leute? Und verteilt sich da die Arbeit irgendwie? Und vielleicht wie kann man sich die Legal-Abteilung bei Zalando insgesamt vorstellen? Wie viele Juristen, Syndikus-Anwälte arbeiten denn da gerade?
Ja, wir sind ziemlich groß und wir haben viele Spezialisten. Also in meinem konkreten Team sind wir nur zu dritt. Aber alleine, wenn man jetzt so E-Commerce und Commercial Law, wo wir auch drunter fallen, zusammen nimmt, sind wir, glaube ich, um die 20 Leute. Und insgesamt sind wir in der Rechtsabteilung etwa mehr oder weniger 50 Juristen. Das ist schon auch für ein DAX-Unternehmen, glaube ich, eine ganz gute Menge.
Kann man wohl sagen, genau. Ja,
und wir arbeiten aber auch relativ viel mit den anderen Teams zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder nur sein Süppchen kocht, sondern natürlich gibt es viele Überschneidungen und ja. Hm.
Und ich entnehme dem, was du einleitend zu deinem Themenfeld gesagt hast, dass du aber jetzt mit, sagen wir mal, Fällen, die ins Litigation gehen, nicht so viel zu tun hast. Oder gibt's das
richtig
auch bei euch?
Nee, also gibt es sicherlich auch, aber das fällt nicht so in meinen Bereich. Also das macht mein Teamlead, ist damit eher ein bisschen beschäftigt, aber das dann meistens etwas ausgelagert, ja. Mhm.
Also wenn du das nicht machst, was ist denn da noch so spannend? Gibt's irgendwie ein Favorite Case aus den vergangenen 12 Monaten oder aktuell, den du hast und den du irgendwie disclosen kannst?
Meinst du KI-bezogen oder nicht KI-bezogen oder egal?
Also was dir besonders viel Spaß bereitet hat, das kann gerne KI-bezogen sein.
Okay, also besonders viel Spaß hat mir bereitet letztes Jahr die Snowdown-Kampagne, die ich für den Dachbereich begleitet habe. Das war sozusagen ja die Kampagne, die so die Ski- und Snowboard-Saison begleiten sollte, wo wir viele Talents hatten, die halt ja professionelle Snowboarder oder Skifahrer sind. Und da gab es so ein ganzes Rundum-Konzept, sage ich mal. Also wir hatten da so ein Social-Media-Spiel, was vor Ort in Laax zum Beispiel an der Piste, wo dann auch das Laax-Festival stattfand, das ist auch so ein großes Snowboard-Festival, hatten wir so ziemlich coole so Spiegel-Cubes, die einfach an den Pisten waren, wo man dann sich mit einem QR-Code anmelden konnte und Fotos machen konnte oder Videos machen konnte, wie man diese Piste langfuhr. Und das war an verschiedenen Stellen, also auch noch an anderen Pisten in der Schweiz irgendwie aufgestellt. Und da kam es war ein ziemlich cooles Social-Media-Spiel im Grunde genommen, was da so zusammenkam und toller Content, der dabei rauskam, der halt von den Leuten, die einfach gerade ganz normal auf der Skipiste gefahren sind, so selber kreiert worden ist und hatte lokal halt auch entsprechend viel Aufmerksamkeit erregt und man konnte dann Tickets gewinnen für so eine große Abschlussparty, wo man dann die ganzen Talents auch persönlich treffen konnte.
Da musste die Inhouse Council natürlich anreisen dafür, damit es auch richtig Spaß macht für alle Beteiligten.
Das wäre schön. Ich habe es leider aus der Ferne aus Berlin begleitet. Dann hatten wir so ein Cube, wo man sozusagen verschiedene Bildschirme hatte, wo man dann gucken konnte, welches Snowboard-Outfit passt am besten. Dann konnte man nach rechts und nach links swipen und gucken, okay, welches Outfit passt am besten, sich das selbst zusammenstellen. Und das waren dann alles Produkte von unserer Plattform. Und auch das konnte man wieder posten. Also es war einfach viel User-Generated Content und die Leute hatten, glaube ich, total Spaß. Unsere Talents hatten viel Spaß und war insgesamt eine gelungene Sache, ja.
Also, wenn ihr das nochmal macht, dann möchte ich bitte eingeladen werden. Das klingt toll. Insbesondere finde ich gut, dass die aus meiner Sicht fast vergessener Sportart Snowboarden da dann ganz offensichtlich im Vordergrund stand, dieses Events. Ja, definitiv. Und da ich selber Snowboarder bin,
ja, sag ich dir Bescheid.
Kribbelt's bei mir schon. Ja, sehr gut. Wir können ja mal vielleicht ein bisschen uns dem Thema KI nähern, das ja hier auch im Mittelpunkt dieses Interviews stehen soll. Erste Frage jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zum Organisatorischen bei euch. Also übrigens auch Rechtsanwaltskanzleien ganz besonders sind ja seit Monaten irgendwie auch schon damit beschäftigt, sich intern aufzustellen zu dem Thema KI, also nicht nur um da beraten zu können, sondern einfach auch um die eigene Organisation, die eigenen Prozesse zu optimieren, modern zu machen, mit der Zeit zu gehen und auch den Bedürfnissen von Mandanten und Kunden dann eben anzupassen. Wie macht ihr das bei euch? Also gibt es zum Beispiel mit Blick auf die gesetzlich vom AI-Act geforderte KI-Kompetenz, gibt es da in eurem Hause Schulungen? Macht ihr das? Macht ihr das von extern? Wie ist das mit euren Marketingleuten? Beratet ihr die? Macht ihr da Schulungen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also bei uns gibt es ein paar Leute, die, glaube ich, derzeit zu 90% ihrer Arbeitszeit nichts anderes tun, als an unserem AI Risk Governance Programm zu arbeiten, also einem Art Risikomanagement Programm. Muss ja bedenken, dass wir ja einfach sehr, sehr viele Mitarbeiter haben. Ich glaube, allein in Berlin sind es irgendwie knapp 8.000. Und AI ist ja etwas, was jetzt nicht nur in der Werbung irgendwie angewandt wird oder bei Bildern oder sowas, sondern das ist ja, hat ja unglaublich viele verschiedene Anwendungsbereiche. Insofern muss man irgendwie gucken, dass es wirklich jeden erreicht. Genau, da sind ein paar Leute dran, die sozusagen das koordinieren und schauen, dass es wirklich Team und Business Unit übergreifend überall ankommen. Und dazu gehört natürlich dann die Erstellung von verschiedenen Guidelines und auch so kleine Schulungen. Und da ist vieles so ein bisschen in Planung, aber tatsächlich ist es so, dass bei den allermeisten Cases derzeit noch eine 1:1 Begleitung stattfindet von rechtlicher Seite. Also dass dann Datenschutzrechtler oder IP-Rechtler einmal auf den Use Case schauen. Es kommt dann immer eine Anfrage, hier dieses AI-Tool ist uns aufgefallen, das würde super zu dem und dem Einsatz, den wir brauchen, irgendwie passen. Könnt ihr das einmal checken? Und die Anfragen dazu sind halt enorm gestiegen im Laufe des letzten Jahres. Jetzt mittlerweile wiederholen sich die Use Cases so ein bisschen, so dass man teilweise auch bestimmte Bewertungen nochmal wiederholen kann. Mhm. Aber genau. Und es ist so ein bisschen der Ansatz da, das von dieser 1:1 Beratung zu reduzieren zu einem Art Self-Service, ja, also durch Guidelines und Fragebögen und so weiter. Das ist aber nicht ganz so einfach, sage ich mal, weil, also zumindest für uns als IP-Rechtler, also unsere Erfahrung hat bisher so gezeigt, dass man für datenschutzrechtliche Aspekte ziemlich gut im Voraus definieren kann, okay, das geht, das ist schwierig. Und im IP-Recht, weißt du ja selber, Fabian, gibt's häufig nicht so schwarz-weiß Lösung, die man vorab unbedingt
Datenschutzrecht ist halt einfach. Datenschutzrecht ist einfach, IP ist kompliziert. Ne, 1:2 für euch. Also wie man jetzt viele so Governance-Projekte zeigt eben auch, ne, das ist eine allgemeine Bemerkung, dass eben die, sagen wir mal, Rechtsgebiete, mit denen wir sowieso zu tun haben, Datenschutzrecht, IP-Rechte, Haftungsfragen und so weiter, derzeit eigentlich im Fokus stehen und nicht so sehr der AI-Act und die Risikoklassifizierung, sondern eben in erster Linie einfach die Themen. Und ja, und die sind halt da, ne? Also ihr habt ja konkrete Projekte.
Ja, und vor allen Dingen, also wie gesagt, es ist halt super, super speziell alles. Ne? Es hat so viele spezielle Einzelteile und Dadurch, dass sozusagen diese Themen jetzt nicht von 2-3 Leuten in einer Hand irgendwie geprüft werden, sondern wirklich an sehr, sehr viele verschiedene Leute gehen, hat man auch teilweise gar nicht so richtig den Einblick, wie das eine oder andere jetzt von einer ganz anderen Perspektive eingeschätzt wird, sondern also ich mache jetzt sehr spezifisch halt mal IP-Recht und sehr viel halt dann mit den Datenschutzrechtlern, aber alles andere, wie zum Beispiel IT-Rechtler, die dann wahrscheinlich eher mit dem AI-Act sich befassen, da bin ich gar nicht so dran beteiligt. Also das ist sehr kleinteilig, sage ich mal, aufgeteilt.
Übrigens, Fabian, ganz kurz, bevor der Jan Wittrott war ja auch schon hier in Folge 50, wo es eigentlich um Datenschutz gehen sollte, aber wir tatsächlich über, also Head of Data bei Zalando und dann auch über AI-Governance gesprochen haben und über die Nutzung von vorhandenen Strukturen, zum Beispiel zur Risikoanalyse. Insofern Zalando wie immer da relativ weit vorne, im Unterschied zu vielen anderen, die jetzt eben erst auf den AI-Act oder KI-Verordnungszug aufspringen und da das erkennen als Notwendigkeit. Ne?
Ja, nein, der AI-Act ist ja für uns IP-Rechtler auch nur so bedingt hilfreich, weil der mehr oder weniger nichts zu den spannenden IP-rechtlichen Fragen enthält, die alle so umtreiben. Also ne, das Urheberrecht hat er ja mal einfach komplett außen vor gelassen, was vielleicht auch nicht so doof war, weil man ja erstmal gucken muss, ob nicht mit dem gegebenen Regelwerk, das man hat, sich die Fragen nicht ohnehin lösen lassen. Aber dazu vielleicht dann später noch ein bisschen mehr. Ich würde gerne mal zum Thema Fashion Assistant kommen, was jetzt dein eigentliches Thema ist für den Moderechtstag, also das Projekt, was ihr seit wann eigentlich genau, also sicherlich schon seit mehr als 12 Monaten, vor 12 Monaten hast du ja damals da berichtet, das heißt, es geht wahrscheinlich schon ein bisschen länger, dieses Projekt, was ihr da ins Leben gerufen habt, vielleicht kannst du einmal ein bisschen skizzieren, was das genau ist und wie da der Stand ist und eure Erfahrungswerte und so ein bisschen auch vor allem die rechtlichen Fragen, die damit einhergehen.
Ja, gerne. Also unser Zalando Fashion Assistant ist sozusagen der virtuelle Modeberater für Kunden auf unserer Plattform. Es gibt da so eine kleine Sprechblase mit so einem Mini-Sternchen an der Seite, das man anklicken kann und dann erscheint da sozusagen dort ein kleines Feld, in dem man seine Frage reinschreiben kann. Also man kann zum Beispiel sagen, ich suche für meine Hochzeit ein tolles Paar Brautschuhe oder ähnliches und das soll cremefarben sein, das soll Perlen haben und das soll Schmucksteine haben. Und dann wird dann halt entsprechend von dem Fashion Assistant aus unserem Produktportfolio ein paar Vorschläge gemacht. Und dann kann der Kunde dann auch seine Anfrage noch weiter spezifizieren und sagen, nee, ach, ich hätte aber ganz gern Schuhe zum Beispiel mit Riemchen oder ich hätte gerne lieber eine Sandalette. Was hast du da in petto? Und dann wird das halt immer weiter spezifiziert. Und das ist ja, ich glaube, jetzt so seit 1,5 Jahren etwa online und mittlerweile in 25 Ländern live und auch schon, ich glaube, von über 2 Millionen Usern genutzt worden. Und da hatten wir jetzt gerade erst von einem halben Jahr, ist es schon wieder her, nochmal ein kleines Update gemacht, wo dieser Assistant nochmal etwas enger mit dem Kundenkonto verknüpft ist, wo individuelle Präferenzen genau verstanden werden, die Bestellhistorie und diese personalisierte Beratung bringt natürlich dann am Ende etwas bessere Ergebnisse, die wir auch konkret messen konnten. Also während der Pilotphase, die wir hatten, gab es zum Beispiel durch dieses Update 40% mehr Likes oder ein in den Einkaufswagen legen durch den Kunden. Was zeigt, es scheint gut zu funktionieren. Der Fashion Assistant scheint gut die Wünsche des Kunden zu verstehen. Und
ich habe dem Jan damals schon gesagt, sorry Julia, ich bin ja großer Zalando-Kunde. Ja, also 3/4 meiner Familienklamotten werden bei Zalando bestellt. So ich da meine Aber Fabian nutzt gerade das erste Mal in meiner App den Fashion Assistant. Ich bin gespannt, was er für mich aussucht. Nein, aber jetzt, absurderweise, obwohl es ja gar nicht so unprominent in der App erscheint, habe ich es noch nicht ausprobiert. Mache ich jetzt demnächst mal.
Ja, mach mal.
Kurze Sachverhaltsfrage. Ich habe, ihr hattet ja vor nicht allzu langer Zeit noch wirklich persönliche Assistants aus Fleisch und Blut, die einen beraten haben und dann auch so ein Outfit zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber gibt's das noch oder ist das diesem digitalen Fashion Assistant zum Opfer gefallen? Weißt du, was ich meine?
Das war Salon, ne? Glaube ich, mit Z, ja.
Das, ja, genau.
Nee, das haben wir nicht mehr. Das ist vorbei, sozusagen.
Okay, es war ganz lustig, glaube ich, weil ich hatte das einmal ausprobiert und hatte dann irgendwie so einen,
coolen
Fashion-Berater aus Düsseldorf, und der hat mir dann nachdem ich einige Fragen beantwortet habe, so ein Package zusammengestellt, so mit Cowboy-Stiefeln und Lederjacke und so, und ich dachte,
ja,
das
ist gut verstanden.
Innenwahrnehmung, Außenwahrnehmung.
Da gibt's mal irgendwelche irgendwie Seiten an mir, die ich noch nicht gesehen habe. Alles klar, okay, aber ist das bereits Bestandteil oder in Planung, dass man da vielleicht auch irgendwie noch sich fotobasiert dann schon eine ganz spezifische Beratung zu Bekleidung bekommt? Also kann man sich sozusagen
also
auch vermessen lassen?
Also meinst du, dass der Kunde selbst ein Foto hochlädt? Das ist mir bisher nicht bekannt, aber ich würde mal nie was ausschließen. Also ich weiß nicht, was da jetzt noch in Vorbereitung ist. Aber
also so in Anlehnung an euer Snowboard-Event, ne, wo man dann sich sozusagen selber in verschiedenen Outfits.
Das ist mir bisher nicht bekannt. Nee.
Was waren die rechtlichen Herausforderungen da? Also Datenschutz wahrscheinlich viel, ne? Oder?
Genau, das haben viel unsere Datenschutzrechtler bearbeitet und Jan vor allen Dingen mit seinem Team IT-rechtlich. Genau, es läuft ja alles über ChatGPT, da muss dann entsprechend muss das alles vertraglich festgesetzt werden, ja.
Wobei das datenschutzrechtlich ja wie immer im Datenschutz alles ganz kompliziert ist, bis man die Einwilligung einholt, und die habt ihr ja das in jeder meinem oder fast jedem meiner Vorträge taucht dann immer euer Beispiel auf, wir schneiden alles zu, sogar die Werbung, oder wir personalisieren alles, und das ist natürlich dann für euch einfach, weil ihr den Kontakt habt zum Kunden und dann auch immer wieder fragen könnt und so. Okay, das ist das Datenschutzrechtliche, und sonst IP-rechtlich gibt's da doch gar nicht so furchtbar viel, oder doch?
Gar nicht so viel. Also man hat natürlich die Bilder, die da einem angezeigt werden, aber die haben eher nicht eine ganz so große Priorität rechtlich. Also das ist alles. Das hat nicht viel IP-Recht drin,
Aber bei einem Blick in deinen Vortrag aus dem letzten Jahr habe ich aber gesehen, dass es da schon die Funktion Zalando Body Measurements gab zum damaligen Zeitpunkt. Das habt ihr schon auch noch, oder?
Genau, das ist auch weiterhin in Betrieb, und das wird auch immer weiter noch ausgetüftelt, vielleicht die das nicht kennen, da kann man sozusagen mit der Kamera einmal, also man öffnet die App und man kann mit der Kamera einmal seinen Body hoch und runter scannen, so dass die Maße mit der Kamera erfasst wird, und dann können dann Größenvorschläge gemacht werden bei bestimmten Produkten, weil jeder kennt das, in manchen Marken hat man die eine Größe, bei anderen Marken die andere. Da gibt es manchmal ziemlich große Unterschiede. Um das diesen Gap so ein bisschen zu schließen, gibt es diese Beratung sozusagen, Größenberatung, virtuelle Größenberatung. Und die wird auch weiterentwickelt. Ich glaube, da kommen noch ein paar Sachen in der nächsten Zukunft.
Also würde ich mal auch erwarten, oder? Das kann doch eigentlich nur die Zukunft sein. Wenn man sowieso schon aus dem Wohnzimmer heraus bestellt, warum dann nicht eben auch noch farb- und formgemäß vor allem? bestellen.
Ja, und formgemäß, gefallensgemäß und Retouren verhindernd, ne? Also alles, was dazu führt, dass wir nicht 5 verschiedene Pakete von 4 verschiedenen Nachbarn einsammeln müssen und dann wieder 3 davon zurücktragen, macht ja absolut Sinn. Also insofern glaube ich auch, dass da das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
Was macht denn die Konkurrenz eigentlich so, soweit ihr das beobachtet? Also um eine Überleitung zum nächsten Thema zu bekommen, was ich einmal ansprechen wollte. Mango hat ja im vergangenen Jahr, war das glaube ich im Herbst rum, große Aufmerksamkeit erregt mit seinen AI-generated Models. Und wie ist das Thema bei euch aufgenommen oder überhaupt am Markt? Hast du da einen Überblick drüber? Ist das ein Zukunftsmodell in der Branche? Weil ich meine, das wirkt sich ja schon aus. Also zum einen auf den Arbeitsmarkt von tatsächlichen Models, und da stellen sich möglicherweise dann auch viele Folgefragen, also auch IP-rechtliche Folgefragen.
Aber Model Release ist einfacher.
Aber wer denn die Rechte an diesen dann so entstandenen Models hat, was das für Rechte überhaupt sind und wie man die vielleicht nochmal vermarkten kann, finde ich höchst spannend. Kannst du dazu was sagen?
Das ist ein sehr heißes Thema momentan und Mango steht da auch jetzt längst nicht allein. Also jetzt erst im März hat auch H&M zum Beispiel verkündet, dass es zumindest von 30 Models, das klingt jetzt erstmal wenig, aber es ist trotzdem so ein kleiner Testballon, glaube ich, für die Branche insgesamt, von 30 Models so ein AI-Zwilling erstellen möchte. Das sind 30, muss man aber auch fairerweise sagen, relativ erfolgreiche und bekannte Models. Und im Gegenzug dazu darf dann das Model diesen Zwilling auch für andere Brands einsetzen. So, dass theoretisch es möglich ist, dass das Model an 2 Orten gleichzeitig arbeiten kann. Und ich meine, die große rechtliche Herausforderung für die Models und die Agenturen, also die darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja ein riesiger, großer eigener Geschäftsbereich, die Modelagenturen, ist natürlich, wie behalten sie trotzdem irgendwie die Kontrolle und die Verfügungsgewalt? Und da wird viel diskutiert und das ist auch, es ist auch nicht nur, es ist eine wirtschaftliche Frage, also man kann mit AI-Models natürlich enorme Kosten sparen bei den ganzen Produktionen. Es ist aber auch, finde ich, so ein bisschen eine Frage, wer will man als Unternehmen eigentlich sein? Wir haben jetzt, also es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Bereich möchte man das einsetzen. Vielleicht kann man auch in der Hinsicht so ein bisschen differenzieren. Bei uns ist jetzt derzeit bei Zalando jetzt in der Hinsicht viel in Bewegung. Es wird viel diskutiert. Wir haben jetzt aber noch keinen sind bisher noch nicht zu einem spruchreifen Ergebnis gekommen. Es gibt mal so einzelne kleine Projekte, die ausprobiert werden. Wir merken aber, dass der Druck im Business schon ziemlich hoch ist und wir verstehen uns ja selbst nicht nur als Fashion-Unternehmen, sondern auch als Tech-Unternehmen. Und da gibt's ja schon den eigenen Anspruch, vorne dabei zu sein. Gleichzeitig, sind wir halt auch mit, es ist Zalando halt auch mit den Kunden und mit den ganzen Geschäftspartnern über lange Zeit gewachsen und hat sich echt von so einer kleinen Studenten-WG zu einem DAX-Unternehmen hochgearbeitet und diese Geschäftsbeziehungen zu den Partnern, aber auch Kundenbeziehungen will man ja auch nicht großartig gefährden. Also man will ja niemanden da wirklich auf die Füße treten und das ist ein schmaler Grat, sage ich mal. Einerseits irgendwie der Trailblazer so in der Industrie zu sein und andererseits nicht den Kunden oder den Partnern das Gefühl zu geben, man wird übers Ohr gehauen. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wir haben ja schon sehr, sehr großes Produktportfolio. Ich glaube ja mehrere hunderttausend Produkte und viele Produkte werden ja auch an Models gezeigt. Dann haben wir aber andererseits auch Werbekampagnen, wo bekannte Persönlichkeiten auftauchen, wie jetzt zuletzt Sarah Jessica Parker in der Sommerkampagne. Und ich kann mir zum Beispiel sehr schlecht vorstellen, dass wir jetzt unsere ganz großen Saisonkampagnen irgendwie mit AI-Models machen. Also man darf ja niemals nie sagen, aber die Leute identifizieren sich ja auch mit den Personen. Die wollen ja irgendwie ein Storytelling haben. Die wollen sich irgendwie da wiederfinden. Und da sind ja auch noch ganz viele offene Fragen, ne? Also wie sehr nehmen die Kunden das tatsächlich auf? Oder wie würden die das auch einem sozusagen übel nehmen, wenn man, ja. wenn da tatsächlich AI-Models dabei sind?
Das sind so. Ja, wenn sie es merken, ne? Wenn sie es merken.
Also gut, wir haben ja jetzt ab nächstem Jahr sowieso die Kennzeichnungspflicht, ne? Wenn irgendwas mit AI generiert wird. Aber derzeit, glaube ich, sind da noch ganz oft viele offene Fragen, für die auch viele noch nicht so richtig die Antworten gefunden haben. Und ja.
Na gut, dafür seid ihr ja da, das auszutesten. Und die Kundenbedürfnisse und Kundenreaktionen dann eben am eigenen Leib zu spüren und auszuwerten. Also das werden wir sicherlich auch mit Spannung beobachten, auch aus der rechtlichen Perspektive. Kleiner Tipp für alle, die in den Themen nicht so ganz drin sind. Also bitte kein AI-Model von Sarah Jessica Parker erstellen und damit Werbung machen, ohne sich vorher entsprechende Rechte eingeholt zu haben.
Das wäre jetzt schon die Stimme kann ein Problem sein, habe ich gerade gestern in der Beratung gehabt. Andererseits sich Avatare zu erstellen ohne Vorbild, da sehe ich jetzt erstmal nicht die riesigen Schwierigkeiten. Ne? Da ist dann eher die Frage, wie man das nachher auswerten kann. Avatare, wir experimentieren ja zu Schulungszwecken mit eigenen Avataren, auch Stichwort an zwei Orten gleichzeitig sein und Präsentationen halten, die man noch nie gesehen hatte. Das ist dann sicherlich weniger wichtig, wie wir da aussehen und was wir da anhaben, als bei euch, die dann die Klamotten verkaufen wollen. Aber auf jeden Fall spannend. Ja, du sagtest jetzt schon ungeklärte Fragen. Mal vielleicht einen kleinen Blick in das Juristische, was die IP und oder Urheberrecht und KI angeht. Die ersten Meinungen waren ja relativ klar, ne? Also kein Urheberrechtsschutz an KI-generierten Inhalten. Zu der Frage auch Training, kann ich mit dem Input Urheberrechte verletzen. Siehst du da eine Entwicklung ein bisschen weg von dem dann doch jetzt sehr klaren Ergebnis? Ich habe mich letztens mit Fabian unterhalten, war ganz erstaunt, dass auf seiner Folie zwei Juristen, drei Meinungen stand. Bei mir stand, also alles klar. Wie siehst du das? Ist da Bewegung drin? Wird sich da noch viel tun? Oder ja.
Also ich hatte erst letztens von einem Case in den USA nochmal gelesen, wo jemand versucht hatte, also in den USA muss man ja Werke beim Urheberrechtsamt, US Copyright Office, registrieren lassen, und hatte das jemand versucht mit einem 2D erstellten, mit AI erstellten Kunstwerk und ist daran gescheitert. Und das wurde auch nochmal von den Gerichten bestätigt, dass das nun mal nicht human-made ist, aber human-made das ganz essentielle Erfordernis ist für eine Urheberrechtsschutzfähigkeit. Ich glaube, es hat so ein bisschen, die Juristen tun sich ja immer schwer, sage ich mal, mit neuen Entwicklungen, oder brauchen da ein bisschen, sind ja häufig im wahrsten Sinne des Wortes etwas konservativ. Aber ich glaube, die Einsicht ist, es geht nicht weg, das bleibt da und es braucht irgendwelche Lösungen. Und ich glaube, deshalb sehe ich schon teilweise eine etwas flexiblere oder einen pragmatischeren Umgang auch damit, mit diesen ganzen Fragen. Natürlich haben wir aber weiter an den Kern des Urheberrechts kommen wir jetzt, aber den werden wir jetzt da trotzdem nicht anfassen. Aber ich glaube, es wird so ein bisschen differenziert, okay, wie viel wird vielleicht nochmal von dem Menschen irgendwie angepasst oder optimiert, oder wie viel ist da von dem Menschen dann doch irgendwie drin, allein vielleicht durch die Prompts eine bestimmte Art, wie das gesteuert wird. Ich glaube, man versucht da so ein bisschen mehr Flexibilität zu schaffen für die rechtlichen Einschätzungen.
Teile ich. Kommt möglicherweise auch daher, dass jetzt vielleicht die Stimmen der Betroffenen in den letzten 12 Monaten viel lauter geworden sind. Und dadurch vielleicht auch so diese ganz akademisch geführte Diskussion unter den Juristen so ein bisschen pragmatischer geworden ist. Und jetzt stellt man eben plötzlich fest, dass natürlich aufgrund von Lobbyarbeit der Künstlerbranche oder der Kreativbranche, dazu gehören ja unter anderem auch die sehr mächtigen Verlage
Und
Verwertungsgesellschaften, dass da einfach viel mehr präsent geworden ist, wer was die KI eigentlich bewirkt, was sie für Auswirkungen hat auf Existenzen, auf berufliches Fortkommen, auf Verdienste, Einkommen von der Kunst- und Kulturbranche. Insofern scheint bei mir da auch so ein bisschen ein, ich will jetzt nicht sagen Umdenken, aber ein differenziertes Denken da zu sein. Und weil du es gerade erwähnt hast, das US Copyright Office nicht, also vielfach sind ja die Amerikaner immer auch ein bisschen voraus, auch in diesen Dingen, bei diesen urheberrechtlich geprägten Fragen, sind sie uns ein bisschen voraus. Da gibt es beispielsweise viel mehr anhängige Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten derzeit. Und das US Copyright Office, kann ich mich auch daran erinnern, hat da, glaube ich, auch schon in diversen Cases zum Ausdruck gebracht, dass eben diese ganz apodiktische Sichtweise, also Urheberrechte kann nur und absolut nur durch einen Menschen hervorgerufen werden, auch nicht mehr so ganz gilt beim Einsatz von KI, sondern wie du schon richtig gesagt hast, je mehr der Einfluss des Menschen auf das Ergebnis am Ende ist und je mehr sozusagen die Idee und die Schöpfung des Menschen sich dann in dem KI-Ergebnis niederschlägt, desto mehr kann man dann vielleicht davon ausgehen, dass dann da doch irgendein Schutz besteht. Was dann am Ende wurde da auch ein Bild draus, weil man muss ja schon sagen, dass die Kreativen, die KI einsetzen, dann irgendwie auch nicht befürchten sollen, dass sie mit dem, was sie da geschaffen haben, auf dem Verwertungsmarkt überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Sondern im Gegenteil, also das, was sie geschaffen haben, dann irgendwie von jedermann frei verwendet werden kann, ohne dass sie wieder für einen Cent sehen.
Ich habe gerade mal parallel im Koalitionsvertrag geschaut, der gerade geleakt oder veröffentlicht worden ist. Also, dass es jetzt ein Leistungsschutzrecht gibt oder dass wir hier explizit gegen Training mit urheberrechtlich geschützten Inhalten vorgehen, muss man, glaube ich, nicht je nach Sichtweise fürchten oder hoffen. Also alles, was dazu steht, es gibt einen Absatz zum Urheberrecht. Da steht im Wesentlichen, dass für einen fairen Ausgleich aller Interessen, der Interessen aller Akteure, kreative Wirtschaft und Nutzer gesorgt werden soll. Urheber müssen für die Nutzung ihrer bei der Entwicklung generativer KI notwendigerweise verwendeten Werke angemessen vergütet werden. Also steht da drin, wie das passieren soll, steht noch nicht. Dann geht es noch zum Streaming und dann gibt es einen Punkt, ja, wer es nachlesen möchte, Zeile 3846, Strategie und Kultur. Und da heißt es halt, dass KI die Möglichkeiten menschlicher Kreativität enorm steigern würde und dann, sie bietet großes künstlerisches, kulturwirtschaftliches Potenzial, wenn urheberrechtlich gewahrt und künstlich generierte Inhalte erkennbar bleiben. Also das hört sich schon sehr along the lines von dem an, was wir schon kennen, Transparenzpflichten, wobei man auch mal sehen muss, wie sie es wirklich auswirken, ob da jetzt, ob sich das für ein KI-generiertes Model wirklich so auswirkt, dass man da kennzeichnen muss, werden wir sehen. Naja.
Also mich interessiert vor allen Dingen das Thema faire Vergütung, ne? Also das wird ja vor allen Dingen spannend. Das war jetzt auch zum Beispiel bei diesem AI-Zwilling-Models das große Thema. Manche fanden das ganz toll, weil das irgendwie ein kreativer Lösungsansatz war, dass sozusagen im Gegenzug das Model diesen Twin irgendwie anderweitig einsetzen möchte. Aber dann war dann gleich von der Gegenseite, wurde dann die Frage aufgeworfen, naja, aber was ist denn eine faire Vergütung dann jetzt für den AI-Twin?
Total.
Das wird sich alles erstmal zeigen, ne? Was hat das für einen Wert? Und
die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, denn du sagtest ja irgendwie, das Model hat dann zwar die Möglichkeit, an zwei Orten gleichzeitig Shootings zu machen, sozusagen, virtuelle Shootings, aber theoretisch können es ja dann auch 20 sein oder 40. Und irgendwann, also die KI wird es wahrscheinlich am Anfang noch nicht hinkriegen, so ein Model jetzt in allen denkbaren Situation irgendwie darzustellen. Aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das geht.
Gott sei Dank brauchen wir noch 3 Monate.
Und irgendwann brauchst du es dann gar nicht mehr. Und dann ist es natürlich, liegen auf beiden Seiten Vor- und Nachteile. Ich meine, das Model, wenn es krank ist, kann es trotzdem Geld verdienen. Aber es muss dann am Ende auch irgendwie klar sein, dass es fair vergütet wird, wenn der Avatar irgendwie 100-mal im Jahr für Kampagnen verwendet wird.
Absolut. Absolut, ja.
Neue Jobs für Verwertungsgesellschaften.
Ja. Prima. Leute, wir biegen hier zeitlich auf die Zielgerade ein, aber ein Punkt steht noch auf der Liste. KI und sozusagen KI und Einsatz in der Rechtsabteilung. Also wir experimentieren ja schon lange mit ChatGPT, haben da unsere eigenen GPTs gebaut und so weiter. Tun uns noch ein bisschen schwer, damit wirklich gute Tools zu identifizieren, die uns, ja, weil vielleicht, wenn wir uns mal einbilden, unsere Arbeit sei auch nicht ganz so standardisiert wie andere, da vielleicht ein bisschen Mühe haben. Habt ihr da mit angefangen? Habt ihr da Erfahrungen schon damit? Und was ist da so dein Outlook?
Also ich kann nur sozusagen von mir persönlich sprechen, dass ich relativ viel mit Google Gemini ausprobiere. Und das zum Beispiel bei solchen Arbeiten, die eigentlich sonst viel Zeit, die viel Zeit fressen und die für mich als jemand, der vielleicht nicht Grafikdesignerin ist, etwas aufwendiger ist und zeitintensiv, dass ich das damit einfach enorm vereinfachen kann. Ne? Also dann einfach entsprechende Eingabe. Ich brauche von diesen Bullet Points irgendwie mal eine Präsentation oder ähnliches. Oder auch ein paar Übersichten zu kriegen aus langen Papers oder ähnliches, dass ich mir vorab mal einen kleinen Überblick verschaffen kann. Also ich finde, das hat eine ganz gute unterstützende Eigenschaft. Ersetzend sehe ich derzeit noch nicht. Also da, glaube ich, ist man einfach von Natur aus als Jurist etwas zu vorsichtig und aber ja, unterstützend auf jeden Fall bei so kleineren Aufgaben, oder das heißt kleineren, sehr zeitintensiven Aufgaben. Das ist auf jeden Fall ein super Tool, definitiv.
Ja, stimme ich überein. Ich nutze Google Gemini nicht, aber mache noch viel mit ChatGPT. Und wie gesagt, hier im Büro nutzen wir das viel und bauen da unsere Generatoren und tasten uns jetzt auch so an das eine oder andere Modell heran, was so auf den Anwaltsmarkt zugeschnitten ist, machen da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit, positive wie negative.
Das wollte ich gerade fragen. Also ist das so, dass ihr das Gefühl habt, es wird einfach viel auf den Markt geworfen, aber es ist eigentlich nicht so wirklich verwertbar oder?
Naja, ist ja immer, wir haben so eine Mini-Taskforce, die sich tatsächlich jetzt Tool für Tool durchschlägt und die mal testet. Es gibt ja unsere juristischen Datenbanken Juris und Beck, die verschiedene KI-Tools eingebaut haben, die aber auch einen sehr beschränkten, eben diesen Recherchezweck versuchen zu erfüllen. Und mein Ergebnis letztens war einigermaßen ernüchternd verglichen mit dem, was mir dann ChatGPT, das O1 mit Reasoning Modell gebracht hat. Das war schon krass. Und dieses Thema Halluzinieren und der denkt sich dann Entscheidungen aus, das ist halt einfach nicht mehr so. Jedenfalls in meinem Case, ich habe die natürlich alle mir angeschaut, aber das Da geht's, glaube ich, da lohnt sich schon, auch wer da das ein oder andere Mal frustrierende Ergebnisse hatte, da immer wieder neu anzusetzen und neu zu testen, weil die Entwicklung wirklich, wirklich sehr schnell ist. Und die spezialisierten Tools, wird's geben. In einem Jahr werden sich da vielleicht 1-2 herausgebildet haben, die von vielen Kanzleien und Rechtsabteilungen genutzt werden. Spätestens in 2 Jahren, würde ich sagen, wird es sicherlich auch noch mal ein bisschen Konsolidierung geben, dass man sieht, wer da jetzt so sich da durchsetzt. Aber dass wir das einsetzen werden in irgendeiner Form und zwar als vertikales, für den Anwaltsmarkt gemachtes Tool, scheint mir festzustehen.
Ich glaube, auf lange Sicht wird die KI vor allem eine enorme Zeitersparnis bringen. Weniger die Juristenjobs also in total irgendwie Kosten, weil am Ende Mandanten oder diejenigen, die halt beraten werden, auch du berätst ja im Prinzip auch deinen Arbeitgeber, dein Unternehmen, die wollen und sind auch gut beraten darin, das Ganze nochmal abchecken zu lassen, was die KI da gemacht hat. Das heißt also auch niemand, auch ihr werdet nicht eine Anwaltskanzlei beauftragen, die setzen die KI ein und machen alles, ohne dass da am Ende jemand noch seine Unterschrift runtersetzt und sagt, das, das ist alles proofed. Aber die Zeitersparnis wird enorm sein, das werden auch alle wissen und das wird natürlich dann jetzt aus für uns als Kanzleien oder als juristische Berater dann am Ende eine Pricing-Frage werden. Ne? Das kann dann schon sein. Und es wird einfach zu wahrscheinlich zu verschiedenartigen Modellen, Legal Tech Modellen dann auch führen, die
auch angeboten von Kanzleien,
in den Einsatz kommen, genau.
Dass du halt den Fashion Assistant hast, aber vielleicht den NDA ist Generations Assistance oder whatever, ne, ein Markeneintrager.
Oder so Prediction von Cases, ne? Ja. Also gerade im Markenbereich, Markenrechtsbereich, wo es Widerspruchsverfahren geführt werden vor den Markenämtern. Das ist ja alles Case Law. Und wenn du da über eine entsprechend große Datenbasis verfügst, und die sind ja vorhanden, bei den Ämtern zum Beispiel, dann ist es, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis du KI-basiert Entscheidungen irgendwie noch besser einschätzen kannst. Oder Cases noch besser einschätzen kannst, wie sie denn entschieden werden.
Aber kostentechnisch wird sich das nicht ungefähr dann am Ende gleichstellen? Also ich meine, die Zeit, die du dann sozusagen gewinnst, die Stunde, die mehr, die du eigentlich in Rechnung stellen würdest, wird es ja dann in das KI-Modell dann eher stecken, oder? Also ich meine, das KI-Modell gibt es ja auch nicht umsonst.
Ja, aber selbst die teuren kosten jetzt 1.000 Euro pro Benutzer pro Monat. Also da muss es schon sehr langsam sein, um das nicht wieder reinzuholen. Ne? Also das ist ja 3-4 Stunden Zeitersparnis, bei den Stundensätzen der Amerikaner nur 2. Das müsste man schon drin haben. Okay. Aber ja klar, das sind natürlich dann Kosten, die auf IT-Seite dazu kommen, die du auch wieder irgendwie reinholen musst.
Beziehungsweise die Preise können ja auch steigen.
Genau. Sehr schön. Ja, Julia, vielen, vielen Dank. Ich werde kommen zum Moderechtstag. Ich hoffe, der eine oder die andere Zuhörerin auch. Fabian, magst du noch mal ganz kurzes, oder ich habe es hier vor mir, ich kann es auch gerade machen.
Ja, ich kann ja mal zum Abschluss noch mal schnell, was uns programmlich so erwartet. Also wir haben wir sind sehr IP-lastig und haben was zum Thema Reputationsschutz im Fashion-Bereich. Fake-Shops spielen eine Rolle. Markenrecht haben wir, Urheberrechtsschutz von Modeerzeugnissen, Stichwort Birkenstock-Fall. Gibt es einen Vortrag zu, wir haben was zum AI-Act und zu Chatbots, Datenschutz beim Fashion-Online-Shoppen. Fashion im TV, auch ein sehr spannendes Thema, da möchte ich noch nicht so viel vorwegnehmen, aber das wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Und dann geht's um Zoll. Das ist ja auch ein wahnsinnig aktuelles Thema, wie wir alle wissen. Kommt aber kein amerikanischer Kollege. Wir haben das Thema Textilkennzeichnungsverordnung, Produktsicherheitsverordnung, Ökodesignverordnung. Also sehr vielfältig und natürlich gibt es dann zum Ausklang und zwischendurch eben auch etwas für den Magen. Wir hoffen auf rege Teilnehmerzahl, wie gesagt hier bei uns in den Räumen in der Chausseestraße 13 in Berlin Mitte.
Genau, aber nicht einfach vorbeikommen, sondern vorher anmelden. Die Domain, also ihr findet es auf unserer Seite und auf der Seite von R&W, aber eben auch unter bit.ly/Moderechtstag. Alles in den Shownotes. Ja, noch einmal vielen Dank. Julia Holterhus war hier von Zalando, das habt ihr mitbekommen und hat ein bisschen aus der Praxis berichtet. Sehr schön, dass du da warst.
Danke auch von mir,
Julia. Ja, danke.
Und wie gesagt, am 21. Mai dann hier auch live und in Farbe. Damit ist Folge 71 von Hering FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien im Kasten. Vielen Dank für euer Interesse bis hierhin und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Genießt den Frühling. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.